Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung. Und ich würde gerne mal diese heutige Sendung mit so einem blöden Werbespruch eröffnen. Es gibt Dinge, die sind unbezahlbar und für alles andere gibt es Mastercard. Das ist ein Spruch, den kennt jeder von uns. Aber wir Piloten, wir wissen ja, wie wertvoll unsere Gesundheit uns eigentlich ist und die ist auch unbezahlbar. Aber es gibt eben auch kleine Menschen da draußen, die brauchen unsere Hilfe, weil die kämpfen tagtäglich mit ganz schlimmen Krankheiten. Und da gibt es Piloten, die haben sich auf die Fahne geschrieben, denen zu helfen. Wer das ist, wer das genau macht, da wird uns der Christian gleich eine Einladung geben, den ich jetzt erstmal in Bielefeld wie immer ganz herzlich begrüße. Hallo Christian.
Hallo Fritz. Ja, hallo an euch da draußen, wo immer ihr uns hört. Im Auto, zu Hause, auf dem Sofa, wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, Fritz, du hast es schon im Grunde ein bisschen angeschnitten. Heute soll es mal nicht um Technik, es soll nicht um Recht, es soll nicht um Pilotenleistungsvermögen etc. gehen, sondern ja, es geht im Grunde um eine Herzensangelegenheit, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und wir haben uns dazu einen sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Und zwar ist das der Dr. Michael Offermann, ist Vorsitzender vom Verein Flying Hope e.V. Der ein oder andere hat da vielleicht schon mal was von gehört. Diejenigen, die da noch nie was von gehört haben, ja, die lernen das heute mal alles so kennen. Ich freue mich ganz recht herzlich. Herr Dr. Offermann, stellen Sie sich doch einfach mal bitte uns vor.
Ja, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung und allerbeste Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Cockpit. Dies aus Essen hier, allerdings nicht aus dem Cockpit, sondern aus meinem Arbeitszimmer. Was mich angeht, ich habe die Freude und die Ehre, seit kurz vor Weihnachten zum Vorstandsvorsitzenden von Flying Hope gewählt worden zu sein. Ein eingetragener Verein, das deutsche Pilotennetzwerk, welches seit 10 Jahren, ähnlich wie Angel Flight, in den USA schwerstkranke, schwerstbehinderte Kinder innerhalb von Deutschland von A nach B kostenlos fliegt. Das ist unser Ziel. Ich selbst bin eigentlich Chirurg, habe während meiner Ausbildung damals auch Kinderchirurgie und Kinderintensivmedizin an der Uniklinik gemacht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Wollte eigentlich mein Leben lang Lufthansa-Pilot werden. Die haben mich damals wegen meiner Brille nicht genommen. Kurz danach durften Leute mit doppelt so starken Brillen ins Cockpit kommen. Dann wollte ich zur Luftwaffe. Die haben mich nicht genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon 2 Blomben hatte. Dann hieß es ja, aber wenn in einem Kampfjet die Druckkabine wegfällt und die Blomben fliegen raus, dann haben sie Schmerzen und sie können sich nicht mehr um ihren Auftrag kümmern. Da war ich dann so stinkig, da musste ich dann zwangsläufig Medizin studieren und habe durch alle möglichen Jobs damals als erstes mein PPL verdient. Das war 78, also mit anderen Worten jetzt 43, 44 Jahre, die ich jetzt fliege. Kurz danach habe ich meine AFA-Lizenz gemacht, ein paar Jahre später meinen europäischen Commercial und dann ein paar Jahre später auch meinen amerikanischen Commercial und hatte das Glück, dass ich in meiner Assistenzarztzeit und auch in den Jahren danach schon für alle möglichen deutschen Unternehmen als Notarzt in aller Welt war, an Bord der Flieger, um schwerst Verwundete oder schwerst kranke Menschen nach Deutschland zurückzufliegen. Und da hatte ich dann auch schon als Nichtverdiener oder als schlechtester Verdiener der ganzen Klinik die Chance, schon mal eine Turboprop oder auch einen zweistrahligen Jet mal von rechts zu fliegen. Und egal, wo ich in der Welt gewesen bin, Afrika, Asien, ich habe mich immer gefragt, wieso kommt denn hier so wenig von dem Geld an, was in Deutschland in Spenden sich sammelt? Und aus diesem Grunde habe ich selbst irgendwie mich nie in der Lage gesehen, Geld zu spenden, weil ich dachte, meine Güte, wenn die Unternehmen einen riesigen Prozentsatz für ihre eigene Verwaltung nehmen, besser nicht. Und als ich dann vor 7, 8 Jahren von Flying Hope erfahren habe, habe ich im gleichen Augenblick realisiert, dass das genau das ist, was ich gesucht habe, nämlich meine Zeit, mein Geld, meine Maschine zur Verfügung zu stellen, um ein schwerkrankes Kind von A nach B zu fliegen. Denn wenn man dann landet, das Kind steigt aus oder wird rausgetragen, wird in ein Taxi oder in einen Krankenwagen gesetzt, dann habe zumindest ich den Eindruck, dass meine Spende im gleichen Augenblick hundertprozentig angekommen ist. Und das tut total gut, wenn man dann sieht, wie glücklich die Familien und wie glücklich, wenn es überhaupt möglich ist, auch die Kinder sind.
Das zum Hintergrund. Ja, ich glaube, das geht ja vielen von uns, die sich irgendwo auch ehrenamtlich engagieren, dass man sagt, wenn man wirklich es selber auch nur tut und statt irgendwo Geld hinzuschicken, dass man da sofort die Wirkung sieht und das dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Genau. Und dass man da natürlich auch Dinge tut, wo man zum einen natürlich auch eine Fähigkeit vielleicht für hat, die man mitbringen kann, aber auch, die einem sicherlich auch irgendwo Spaß macht, und so kann man natürlich auch viele Dinge miteinander verbinden. War das mal auch grundsätzlich der ursprüngliche Gedanke damals bei der Gründung dieses Projektes?
Nein, die beiden Gründer, das waren zwei Lufthanseaten, haben in Amerika Angel Flight kennengelernt. Das ist ebenfalls ein gemeinnütziger Verein, also ein amerikanisches Analogon. Die fliegen schon seit Jahren und Jahrzehnten alles Mögliche, was krank ist, quer durch Amerika. Nicht nur Kinder, sondern auch, ich glaube, sogar kranke Hunde, kranke alte Menschen, weil dort ist natürlich die Möglichkeit, mal eben um die Ecke die bestmögliche therapeutische Versorgung zu bekommen, viel schlechter als hier. Und die beiden Herren, die damals den Verein gegründet haben, Respekt, haben also die Idee von Angel Flight in Form von Flying Hope hier in Deutschland gegründet. Ziemlich genau 10 Jahre her.
Interessant. Und die Entwicklung seitdem, wie würden Sie das so beschreiben? Sie haben gesagt, seit 7, 8 Jahren ist Ihnen das selber auch ein Begriff und waren dann wahrscheinlich dann auch in dieser Zeit selber als Pilot erstmal dabei und dann jetzt bis heute dann in den Vorstand. Wie würden Sie so die ganze Entwicklung sehen?
Also in den ersten Jahren hat die Entwicklung schon tolle Fortschritte gemacht, insofern all dieweil Mitglieder, Spender gefunden worden und natürlich auch Flüge gemacht worden sind. In den letzten Jahren war es so, dass die beiden Herren also offensichtlich durch ihre Jobs so dermaßen belastet waren, dass die Zeit, die für Flying Hope verwendet wurde, eher relativ klein war. Deswegen ist der Verein so ein kleines bisschen auf einem Niveau zum in Anführungsstrichen erliegen gekommen. Wir haben zwar natürlich auch in den letzten beiden Jahren zu Corona-Zeiten ungefähr 50 bis 60 Flüge im Jahr gemacht, okay. Aber meines Erachtens gemessen an der Anzahl der potenziellen Kinder, die alle solche Transporte dringend bräuchten, ist das in Deutschland ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die beiden Jungs oder der frühere Vorstand hat ganz gerne gesagt, hey, wir finden es ganz toll, wenn ein neuer Vorstand sich mal wieder in Anführungsstrichen richtig intensiv darum kümmert. Und das sind letztlich auch die Zielsetzungen des neuen Vorstands. Viel mehr Mitglieder, viel mehr Flüge und natürlich dann letztlich auch Supporter, Spender, was auch immer.
Vielleicht können wir da ja heute ein bisschen was zu beitragen. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Also so ein gutes Stichwort. Wo findet man den Verein? Also ansässig und was ist beste Anlaufstelle? Dann wahrscheinlich Internet oder wie?
Also wie genau, wir sind in Düsseldorf ansässig. Die Geschäftsstelle ist in Düsseldorf. Sie finden uns unter www.flyinghope.de. Da steht alles, was wissenswert ist. Es sind sogar, die Familien sind alle damit einverstanden, es sind sogar jeweils Hinweise auf die Flüge der ganzen 7, 8, 9, 10 Jahre.
Gesehen, das ist,
Und wir haben schon
das relativ, ist ziemlich,
Wir haben schon relativ neu jetzt auf der Homepage auch eine Branche für sehr, sehr extrem seltene Krankheiten. Das heißt, die Eltern beschreiben auf dieser Seite, wie sie selbst als Eltern nicht medizinisch mit dieser extrem schwierigen Erkrankung ihres Kindes umgehen, was dazu schon geführt hat, dass manche Eltern aus Deutschland, die vielleicht ein Kind hatten, was von 200, 300, 400, 500 die identische Krankheit hatte, dass die plötzlich auf die Idee gekommen sind, dass es sich bei den Symptomen ihres Kindes um die und die Krankheit handeln könnte und sind ein ganzes Stück weitergekommen. Da sind wir total happy drüber. Und die Die Selbsthilfegruppen, die es für alle diese Krankheiten gibt, die sind natürlich auch total happy, wenn die von uns erfahren. Und deswegen ist es toll, dass die Kommunikation jetzt viel breiter wird, weil die brauchen natürlich auch Spezialisten, die diese seltenen Krankheiten am besten betreuen und therapieren.
Ja, ich hätte in Vorbereitung auch auf die Sendung heute mir die Webseite auch nochmal im Detail etwas näher angeschaut und habe dann auch eben diese Berichte dort auch gefunden. Und das ist wirklich echt, echt schön auch geschrieben und man spürt richtig, also da auch wie wieder ein bisschen was passiert und rüberkommt. Und ich glaube, dass auch wenn man noch, vielleicht noch nicht Mitglied ist oder für Flying Hope selbst auch vielleicht geflogen ist, da kriegt man auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck, um was es da auch wirklich geht.
Ja, es sind ungefähr 30 oder 33 Piloten, von denen ungefähr so 10, 12 ganz, ganz regelmäßig fliegen. Also ich schaffe es nicht häufiger als vielleicht einmal pro Monat oder so, aber die Beteiligung ist sensationell und die Piloten finden es genauso toll, für die kranken Kinder da zu sein, wie ich das eben selbst von mir geschildert habe.
Wie wird der Verein finanziell unterstützt, Dr. Offermann?
Also wir haben zunächst mal Mitglieder, dazu muss man sagen, das ist ein Appel auf ein Ei. Ein Mitglied zahlt 50 Euro im Monat. Entschuldigung, pardon, nein, ein Mitglied zahlt 50 Euro im Jahr und diese 50 Euro kann er hinterher noch steuerlich geltend machen, weil der Verein ja gemeinnützig ist, mit anderen Worten, man zahlt 25 Euro. Größere Firmen, die uns supporten, zahlen 1.000, also 500 Euro und ansonsten gibt es Spenden von allen möglichen Firmen, Personen, Institutionen. Die deutschen Flughäfen lassen uns zum Beispiel praktisch alle kostenlos landen, behandeln uns bevorzugt. RBP gibt schon seit Jahren auf Jetfuel 25% Rabatt für Flying Hope Flüge. Jeppesen unterstützt uns. Also es kommt von allen möglichen Seiten. Der Flughafen in München International hat uns jahrelang mit 10.000 Euro durch die Mitarbeiter unterstützt. Bild unterstützt und mit hohen Beträgen. Also die Spenden sind einfach toll und deswegen braucht es auch mehr Flüge, um einfach mehr Kinder in den Genuss kommen zu lassen.
Gibt es bei Ihnen einen Schirmherr? Große Vereine haben ja immer einen Schirmherr. Können Sie auch auf einen Schirmherr zurückgreifen?
Nein, das können wir leider nicht. Aber mein Ziel ist es, das ist auch eine von den Ideen, die ich im Laufe der Zeit jetzt umsetzen möchte. Wir werden versuchen, Paten zu akquirieren. Und zwar Prominente, Bekannte, egal ob jetzt Filmstars, Politiker, Sänger, was auch immer, aus dem Fernsehen bekannt, wie aus allen möglichen Medien bekannt. Und es wäre toll, wenn der eine oder andere dieser Paten sich um einen Flug kümmern würde. Sei es, dass er das Kind zum Flughafen bringt, sei es, dass er beim Flug dabei ist, das Kind auch abholt, wie auch immer. Und diese dann hoffentlich sehr, sehr bekannten Paten werden natürlich ihrerseits zu einer deutlichen Zunahme des Bekanntheitsgrades des Vereins führen. Denn das ist das größte Problem. Diejenigen, die uns kennen, sind total happy, dass es uns gibt. Aber es kennen uns viel zu wenige, trotz der 10 Jahre Tätigkeit.
Das stimmt. Da muss ich nämlich auch, Johann hat uns ja darauf aufmerksam gemacht, auf ihre Institution. Der sagte, Mensch, wir müssten eigentlich mal ein Interview mit Flying Hope machen. Und dann habe ich auch erstmal ein bisschen schmal aus der Wäsche geguckt und sagte, was ist das denn überhaupt, Flying Hope? Ich kannte sie überhaupt nicht und musste dann auch erstmal auf die Webseite gehen, habe mich dann auch erstmal schlau gelesen. Christian, wie war das bei dir? Kanntest du Flying Hope? Hat dir das was gesagt?
Ich hatte das schon mal irgendwo gehört. Ich konnte es aber auch nicht mehr so ganz. Ich musste auch erstmal wirklich einfach mal googeln und mir die Webseite nochmal angucken, was es genau ist. Also ich hatte es, wie gesagt, irgendwann mal im Vorfeld gehört, auch in dem Zusammenhang, dass wir ja bei uns in Bielefeld am Platz ja auch mal diesen Kinderflugtag haben, wo wir ja auch einen Anteil an behinderten, kranken, benachteiligten Kindern auch dabei haben. Und dass ja so zumindest im Anteil so ein bisschen auch in diese Richtung ging. Und in dem Zuge hatten wir auch mal irgendwann, glaube ich, auch mal ein Gespräch darüber. Und aber ja, ich glaube auch, dass das, ich sag mal, in unserer Branche, Szene, wie auch immer man das jetzt betiteln will, noch viel zu unbekannt ist. Das stimmt definitiv, ja.
Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir mit der heutigen Sendung, wie es Christian schon gesagt hat, den Bekanntheitsgrad von Flying Hope einfach noch mal ein bisschen erweitern können.
Ja,
jetzt habe ich bis hierher die Sendung gehört und sage, boah, tolles Projekt, tolle Leute, die da arbeiten. Jetzt möchte ich gerne als Pilot für Flying Hope fliegen. Wie sieht denn jetzt so eine Bewerbung aus bei Ihnen, wenn ich jetzt sage, hallo, ich habe ein Flugzeug und ich möchte jetzt bei Ihnen mitmachen?
Also wir haben im Grunde genommen in Anführungsstrichen nur zwei Voraussetzungen. Also erstens, der Pilot, der sich bei uns bewirbt, muss in Anführungsstrichen leider eine Instrumentenflugberechtigung haben. Und zweitens, er würde dann unsererseits von einem unserer Checker durch einen entsprechenden Checkflug überprüft werden. Wir haben jetzt gerade Anfang dieses Jahres mit den Piloten besprochen, dass natürlich schön wäre, wenn wir unsere IFR-Checkflüge mit Checkflügen von Flying Hope übereinstimmend zusammenlegen könnten. Das wäre für die Piloten ein Entgegenkommen unsererseits, denn das wäre wesentlich billiger. Das Einzige, was die Piloten vom Flying Hope ersetzt bekommen, sind die Kosten für den Treibstoff. So, und wenn jetzt zum Beispiel ein Flying Hope-Flug gemacht wird, wo einer unserer Checker dabei ist und auf dem Rückweg, wo der Flug dann leer ist, ohne Patienten, dann wird der IFR-Check in diesem Teil durchgeführt. Der Pilot kriegt den Treibstoff ersetzt. Unsere Checker sind deutlich günstiger und er hat beides. Und wir haben sozusagen auch wiederum jährlich das Backup über die, in Anführungsstrichen, Sicherheit vor dem Cockpit. Was die Maschine angeht, ist gut, es darf natürlich keine offene Maschine sein. Es sollte schon eine viersitzige sein. Es dürfen auch sechssitzige oder größere sein. Das ist kein Problem. Denn unsererseits ist es so, dass die Kinder nur eine einzige Bedingung erfüllen müssen. Die müssen sitzen können. Also wenn Kinder liegend transportiert werden, das wäre nur in großen Ausnahmefällen möglich. Aber wenn sie sitzen können und 99% der Kinder können, egal welche der schweren Krankheiten sie haben, können alle sitzen, dann sind die herzlich willkommen. So, und dann hängt es letztlich nur noch von der Performance des Flugzeuges und vom Wetter ab. Wenn es also Maschinen sind, die Druckkabinen haben, Turboprops oder so, dann können die ja fast bei jedem Wetter fliegen, wenn denn der Flug von einem Platz ausgeht oder zu einem Platz hingeht, der Instrumentenanflugverfahren hat. Wenn es jetzt Maschinen sind, die keine Druckkabine haben und wo bei 10.000, 11.000 Fuß Schluss ist, da kann es natürlich mal sein, dass das Wetter dann eine Limitation darstellt. Das wäre aber nicht schlimm, weil bei uns geht es vor allem darum, dass jeder Flug sicher durchgeführt wird. Und wenn dann ein verantwortlicher Pilot sagt, also wie zum Beispiel morgen, ich kann nicht bei 100 Kilometern Seitenwind auf der Bahn landen, vollkommen okay, dann ist es eben so.
Ich komme nochmal zurück auf die Bedingungen oder die Anforderungen an die Piloten. Sie sagten, Sie haben das selber so ein bisschen gesagt, leider IFR, haben das aber so ein bisschen, wir sehen uns ja so ein bisschen in Anführungsstrichen gesetzt. Sie haben jetzt ja gerade auch schon ein bisschen ausgeführt, was so ein bisschen auch der Hintergrund ist. Das heißt aber, es gibt ja viele verschiedene Arten von Flügen, die man für diese Kinder ja auch durchführen kann. Also mir würden da zum Beispiel auch schon auch VFR-Flüge einfallen, die man vielleicht machen könnte im Bereich jetzt, wenn es ums Erlebnis geht, auch so. Das spielt aber im Moment bei Ihnen keine Rolle. Oder vielleicht noch nicht, oder?
Doch, im Ausnahmefall schon. Also Punkt 1, klar, es sind normalerweise Flüge von A nach B, um die Kinder in eine entsprechende Klinik zur Diagnostik oder zur Therapie zu bringen oder aber in ein Hospiz zu bringen oder aber in eine Reha-Klinik, manchmal auch zum Beispiel in Reha-Klinik, damit die Eltern mal eine Woche in einem ganzen Jahr in Anführungsstrichen sich erholen können. Das ist alles das ganz Normale. Aber wenn schwerkranke Kinder oder auch Jugendliche ein einziges Mal fliegen möchten, in Anführungsstrichen, kann man kaum glauben, bevor sie sterben oder einen bestimmten Wunsch haben, dann machen wir das natürlich auch. Also ich habe schon einen 21-Jährigen, der schwerste Muskeldystrophie hatte und wo klar war, dass der in absehbarer Zeit sterben würde, den habe ich natürlich an Bord genommen und habe den eine halbe Stunde lang bei wunderschönem Wetter einen VFR-Rundflug übers Ruhrgebiet seinen Wunsch erfüllt. Oder wir haben auch schon ein kleines Mädchen als Geburtstagsgeschenk, die war 4 oder 5 Jahre alt, nach Dresden geflogen. In Dresden ist so ein ganz spezielles Museum für Kinder. Da werden, glaube ich, Kleidung und Ausrüstungsgegenstände von Märchen werden da im Original gezeigt. Die Kleine ist von uns hingeflogen, weil sie sich das unbedingt gewünscht hat und 4 Wochen später ist sie gestorben. Also das machen wir natürlich auch.
Okay. Zu den Flugzeugen haben Sie eben schon ein bisschen was gesagt. Das heißt, man bewirbt sich, okay, das ist meine Lizenz. Das ist so ein bisschen auch so meine Homebase-Einsatzprofil vom zeitlichen her und so, Vorlaufzeiten, das muss natürlich alles irgendwo bekannt sein. Das und das Flugzeug habe ich in dem und dem oder den und den Zugriff habe ich auf das Flugzeug, also wenn ich ein eigenes Flugzeug habe oder vielleicht irgendwie eins chartern kann oder was auch immer. Das müssen Sie alles wissen und dann gucken Sie halt, je nachdem, was da an Anfragen reinkommt, wer ist der Beste für dieses Projekt.
Genau, die Daten werden allesamt in unserer Geschäftsstelle bei Frau Drautz, das ist die perfekte Geschäftsstellenleitung seit 10 Jahren, die werden alle dort hinterlegt und alle Anfragen zu egal was gehen bei ihr in dieser Geschäftsstelle ein und sie kümmert sich anschließend um die in Anführungsstrich Versorgung. Das heißt, sie fragt den einen oder anderen. Wir haben vor, wenn die Anzahl der Flüge sich deutlich jetzt vergrößert in diesem Jahr, das Ganze auch über die Homepage laufen zu lassen. Da kommt dann also eine Excel-Tabelle hin, wo sich jeder drauf eintragen kann, wenn er einen Flug machen möchte, sodass die Belastung der Geschäftsstelle etwas kleiner wird. Aber im Grunde genommen läuft es alles über die Geschäftsstelle.
Da laufen die Fäden zusammen, Anfrage wie Angebote, sag ich mal. Und da wird dann halt geschaut und wer kann und wo passt es. Und ja, okay. Zu den Flugzeugen haben Sie eben schon ein bisschen was gesagt. Die Anforderungen, die Sie grundsätzlich stellen, sind relativ gering. Also klar, nicht offen, okay. Man muss sitzen können, aber es gibt jetzt keine, ich sag mal, man könnte jetzt ja vielleicht auch denken, in den Bereich Medizin rein, also da gibt es dann keine besonderen Anforderungen. Ich hatte auf der Homepage gelesen, dass Sie beschreiben das ja auch so ein bisschen dort, eben diese Anforderungen halt in Bezug auf Sitzen und Einsteigen und so. Und auch was Thema Rollstühle angeht und so, das habe ich gelesen. Aber das war es dann im Grunde auch. Ja. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwelche...
Das hängt wiederum schwer vom Kind ab. Also wenn man zum Beispiel einen Rollstuhl zusammenklappen muss, dann ist natürlich sowas gut geeignet bei einer Maschine, die eine separate Tür hat. Sodass es nicht alles über die Tragfläche geht, um zum Beispiel in eine Piper Arrow zu kommen oder so. Aber wenn die Kinder krank im Kopf sind, wenn die irgendwelche zerebralen Störungen haben oder und können aber in Anführungsstrichen laufen, dann können die selbstverständlich auch über die Tragfläche einsteigen. Das ist kein Problem. Da ist die Barbara Drautz schon relativ fit, sagen zu können, für diese Krankheit, für dieses Problem ist ein solcher Flugzeugtyp oder ein solcher Flugzeugtyp.
Ja, das heißt, heute brauchen wir eine Bonanza hinten mit einer großen Tür, um dann zum Beispiel dann, ja. Genau, also das auch dann.
Also zum Beispiel jetzt am Sonntag habe ich einen Flug von Essen nach Hamburg. Das ist ein Kind mit einer extrem seltenen Erkrankung sekundär des Gehirns. Da geht es zunächst mal um die Stoffwechselerkrankung, die wirkt sich aber aufs Gehirn aus. Der Kleine ist jetzt, glaube ich, so 7 oder 8, meine ich. Und das Gehirn sagt dem Körper, dass der Körper sich immer strecken muss. Immer. Der kann keine paar Minuten in einem Sitz sitzen, dann fängt er an zu heulen und er kann es nicht verhindern, wenn er sich komplett streckt. Gut, sowas geht nicht in einer Cessna hinten oder in einer kleinen Piper hinten. Das heißt, in so einem Fall braucht er die Möglichkeit, sich in der Maschine hinstellen zu können. Also hat Frau Drautz mich gefragt. Gut, aber wie gesagt, das hängt einzig und allein vom Krankheitsbild des Kindes ab.
Wenn ich jetzt, also über den, wie ich Pilot werde, haben wir gerade drüber gesprochen, wenn ich jetzt fliegen möchte, also wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern bin und sage, Mensch, das wäre doch was, was ist da der beste Weg?
Ja, auch da geht es wiederum über die Geschäftsstelle. Beispiel, letzte Woche Samstag habe ich einen Tag, bevor in Norddeutschland dieser riesige Sturm wieder aufkam, habe ich dann einen Flug einen Tag vorverlegt. Die Eltern mussten mit dem Sohnemann nach Rostock. Und zwar deswegen, weil die frühere leitende Oberärztin der Uniklinik in Berlin Chefärztin in Rostock gewesen ist. Und die ist die Spezialistin wiederum für eine ganz, ganz seltene Darmerkrankung. Also bei den kleinen Kindern wird der Dickdarm entfernt. Die haben dann vom Kindesalter an haben die schon einen künstlichen Darmausgang. Und das wird optimal zurzeit in Rostock behandelt. Mit anderen Worten, die Eltern hatten zufällig von uns erfahren, haben sich darum gekümmert. Barbara Drautz hat es auf den Weg gebracht. Und dann haben wir die an dem Samstag nicht nach Rostock fliegen können, weil dieser Militärplatz samstags geschlossen hat. Okay. Dann mussten wir die AG in die Nähe nach Stralsund fliegen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde entfernt. Und eine Stunde später waren sie dann in der Klinik. Und kaum, dass das bekannt wurde, hat die Selbsthilfegruppe für dieses Krankheitsbild hat uns angerufen und hat gesagt, oh wow, wir haben das gerade von der Familie so und so erfahren, dürfen wir uns in absehbarer Zeit ebenfalls an sie wenden. Und als Effekt haben wir jetzt schon die nächsten zwei Flüge aus Süddeutschland nach Rostock zu dieser Kollegin, die wohl die größte Erfahrung in Deutschland mit der Operation solcher Krankheiten
hat. So geht's, ja. So geht's. Ja, Wahnsinn. Klar, das spricht sich natürlich dann bei solchen seltenen Krankheitsbildern dann eben über solche kleinen Gruppen dann natürlich sehr schnell rum, ne? Ja. Super.
Also ja. Mundpropaganda ist dann bei Ihnen auch ein ganz wichtiger Punkt dann wahrscheinlich, ne?
Unbedingt. Ja, klar. Wir haben auch noch eine andere Möglichkeit der Propaganda. Das haben wir jetzt auch gerade schon entwickelt in den letzten Wochen. Und zwar erstens haben wir Bordkarten entwickelt.
Okay.
Das heißt, die Bordkarte, um bei Flying Hope an Bord zu kommen, die liest sich, ich liebe es, ich freue mich und ich bin stolz drauf, bei Flying Hope an Bord kommen zu können. Die sieht aus wie eine Lufthansa-Bordkarte. Davon haben wir ein paar tausend gesponsert bekommen von einer der schönsten Werbeagenturen Deutschlands. Und die verteilen wir jetzt. Also wer Bordkarten haben möchte, gar kein Problem, kann die verteilen. Das ist sicherlich ein ganz toller Zugang, unmittelbar. Und das Zweite, die gleiche Werbeagentur hat jetzt uns ein paar Roll-Ups, also eine Art Leinwände gebaut, gedruckt. Und da gibt es schon jede Menge ärztliche Kollegen, eine Klinik, wo wir die für, was weiß ich, 4 Wochen, 6 Wochen hinstellen mit Bordkarten zusammen, sodass die Besucher dort, einerseits die onkologische Uniklinik hier in Essen, andererseits Kinderärzte in Süddeutschland, die wollen diese Roll-Ups wollen die hinstellen, Bordkarten drunter legen und möglichst vielen Patienten empfehlen, sich bei Flying Hope sozusagen einzutragen, Mitglied zu werden oder, wenn es denn nötig ist, auch uns in Anspruch.
Das ist eine schöne Idee. Schöne Werbekampagne, um sie einfach noch ein bisschen nach vorne zu bringen.
Ja. Die Bordkarte sieht man übrigens auch auf ihrer Homepage, ne? Also oben ist sie nochmal abgebildet da.
Ja, genau, die haben wir jetzt neuerdings auf ihre Homepage
gepackt, genau. Mhm. Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Die Frau Drautz ist der Dreh- und Angelpunkt bei Ihnen im Büro, die sich um alles kümmert.
Genau.
Wie sieht denn so eine normale Woche bei Flying Hope aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen bei Ihnen?
Naja, also was die Geschäftsstelle angeht, die hat pausenlos zu tun. Die hat mit Familien zu sprechen, die hat mit Kliniken zu sprechen, die hat mit uns zu sprechen und natürlich auch das Ganze zu planen. Bei mir sieht es so aus, also wir kriegen unsere Flüge, wenn die denn planbar sind, kriegen wir die in aller Regel so 2-3 Wochen vorher, die Anfrage. Und wenn wir dann Ja sagen, ist gut. Ja, und dann kommt es einfach nur darauf an, dann zu diesem Zeitpunkt auch die Flugplanung und alles Mögliche fertig zu haben. Und dann geht's los. Also mit anderen Worten, wir sind relativ als Piloten relativ moderat belastet, es sei denn an dem Tag, wo der Flug dann stattfindet. Gut, im Vorstand haben wir zurzeit ein bisschen mehr zu tun, aber den größten Job hat die Geschäftsstelle.
Wie ist das eigentlich jetzt? Sie haben ja mit Menschen zu tun, die mit dem Tod einen Wettlauf haben, im schlimmsten Sinne. Jetzt sind Sie Arzt, Sie kennen die Hintergründe, Sie können damit vielleicht noch ein bisschen anders umgehen. Aber wie gehen denn die Piloten, wie gehen denn zum Beispiel auch die Geschäftsstelle mit diesen Schicksalen, die es da von diesen kleinen Menschen gibt, wie geht man damit um? Haben Sie da irgendwie Hilfe, die Sie von außen bekommen, also gerade in psychologischer Hinsicht?
Ja, wir haben gerade vor, ich glaube, 14 Tagen haben wir ein erstes Zoom-Seminar von Flying Hope für unsere Piloten veranstaltet. Und da habe ich 2 Vortragsvorschläge gemacht, Vorträge, die ich auch an ganz anderen Stellen unterrichte. Der eine Vortrag geht um das Thema, wie komme ich im Cockpit mit nicht systemimmanentem Stress klar? Nicht systemimmanenter Stress ist Stress, den man von außen mit an Bord ins Cockpit bringt. Und das ist nicht der Stress, den das Cockpit sowieso schon hervorruft. Ja. Der ist ja groß genug. Ja. Und dieser nicht systemimmanente Stress, den ich mitbringe, da muss man auf ganz bestimmte Art und Weise mit umgehen, sonst geht das gar nicht. Bei mir persönlich ist es so, ich fliege niemals ohne Co-Piloten. Und zwar deswegen, nicht, dass ich nicht alleine fliegen könnte, aber ich weiß ganz genau, wenn hinten irgendwas passiert mit dem Kind, dann wüsste ich in der gleichen Situation nicht, worum ich mich kümmern müsste, ob nach hinten oder ums Cockpit. Und deswegen fliege ich nicht alleine. Das ist auch ein Gesprächsthema gewesen, was wir bei dem Seminar da abgehandelt haben. Also wir würden uns freuen, wenn auch die anderen Piloten alle mit Co-Pilot fliegen. Und einer von den Kollegen, der auch häufig fliegt, der fragte dann, ob wir denn mal einen Vortrag machen könnten, in welcher Situation wie mit einem Krankheitsproblem umzugehen ist. Also ganz banal, das Kind bekommt einen epileptischen Anfall. Wie muss der Pilot in so einer Situation entscheiden? Oder aber bei Kindern, wo zum Beispiel die Sauerstoffsättigung gemessen wird, man sieht, die Sauerstoffsättigung geht runter. Man hat nur noch 85%. Und dann? Also da gibt es so ganz viele Fragen und da wird einer der nächsten Vorträge in einem der nächsten Seminare von uns drüber laufen. Ich werde den versuchen zu erklären, wie in den wesentlichen Fällen, vielleicht 10 Stück oder so, die passieren können, wie in einem solchen Fall am besten vorne im Cockpit gehandelt wird. Der einzige Vorteil, der existiert, ist, dass die Kinder ja niemals alleine sind. Da ist entweder immer ein Elternteil, fast immer die Mutter dabei. Und die haben natürlich sehr, sehr große Erfahrungen im Umgang damit. Und oder aber ein Pflegepersonal. Das heißt, es ist auch die gesamte Ausrüstung dabei, die im Zweifelsfall benötigt wird, um das Kind kurzfristig dann sozusagen zu supporten, zu therapieren, wie auch immer. Aber ohne das geht's auch nicht. Ich habe vor ein paar wenigen Monaten einen Jungen nach Friedrichshafen geflogen. Der kam mir eigentlich wie ein gesundes Kind vor. Fakt war aber, der hatte ein paar Jahre vorher, der war jetzt glaube ich 7 oder 8, der hatte mit 3 oder 4 eine allerschwerste Hirnentzündung, Hirnhautentzündung. Und die hat dazu geführt, dass sein Atemzentrum seitdem nicht mehr funktioniert. Mit anderen Worten, wenn der in einem Auto sitzt, so ein bisschen müde wird, dann hört er auf zu atmen. Und im Gegensatz zu uns, wo denn entweder der Sauerstoffmangel oder der erhöhte Kohlendioxidspiegel sagen, ey, du musst jetzt atmen, fang jetzt endlich an, ist bei dem nicht so. Und da hatte ich mit der Mutter vorher vereinbart, dass sie bitte die ganze Zeit, wir sind dann nicht so hoch geflogen, die Druckkabine hatte so, ich glaube, so 2000 Fuß Höhe, das entspricht so ungefähr 18.000 Fuß. Wir sind also relativ niedrig geflogen, aber trotzdem hat die Mutter die ganze Zeit die Sauerstoffsättigung beobachtet. Und als wir dann in Friedrichshafen gelandet sind, sagte sie, ja, wäre alles okay gewesen. Das niedrigste Level der Sauerstoffsättigung wäre 85% gewesen. Und damit sind wir gut klargekommen. Wenn das weniger geworden wäre, hätte der eine Beatmungsmaske mit Sauerstoff bekommen müssen. Und ein anderer Vortrag, den ich jetzt kostenlos in Anführungsstrichen anbiete, die medizinischen Regularien, die man kennen sollte, wenn man zum Fliegerarzt geht, die sind in den letzten Jahren so unglaublich komplex geworden. Ey. Wenn man das liest, ist es unvorstellbar, was die Fliegerärzte alles fragen müssten und was sie im Grunde genommen hinterfragen müssten, wenn sich rausstellt, wow, ganz banales Beispiel, da ist tatsächlich ein Passus, dass Kaffee trinken bei Piloten okay, aber wenn jetzt jemand den ganzen Tag Kaffee trinkt, dann muss der Fliegerarzt anfangen und gucken, welche Auswirkungen das hat. Eine Katastrophe. Und da gibt es unglaubliche Mengen an Falltreppen sozusagen, die auch einen Vortrag wert sind. Und die werde ich also meinen Kollegen auch alle mal vortragen, damit die so ein bisschen darauf achten, dass das Medical, eigentlich ist der Fliegerarzt, sollte der beste Freund sein, weil ohne den geht's nicht. Aber man darf den natürlich auch nicht jetzt sozusagen unter Druck stellen und deswegen ist es gut, wenn man die wesentlichen Dinge, die zum Medical führen, wenn man die auch schon mal gehört hat.
Ja. Wie viele Kollegen sind denn in der prekären Situation wie Sie, die Pilot und gleichzeitig Arzt sind? Sind Sie da der Einzige oder gibt es da noch?
Nein, außer mir noch einer. Alle anderen haben von Medizin gar nichts am Hut sozusagen. Und da, genau für die ist es absolut notwendig, auch mal klar zu machen, was denn so eine Krankheit bewirken kann und wie man im schlimmsten Falle mit einem Notfall umgeht in dem Fall. Die Frage konnte ich gut verstehen, habe mich eh gewundert, dass da noch nie drüber geredet worden ist. Aber wir werden das tun in absehbarer Zeit.
Also ich finde das auch sehr gut, dass Sie das auch auf diesen Punkt nochmal so auch so intensiv eingehen, weil wenn man das hört, Flying Hope, wir kümmern uns um kranke Kinder, wir tun was Gutes in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht in Anführungsstrichen, natürlich tun sie was Gutes, aber vielleicht ist natürlich auch manchmal so ein bisschen die Gefahr dabei, dass der eine oder andere sich das ein bisschen zu einfach vorstellt und genau die Punkte, die Sie gerade ausgeführt haben, die sind ja sehr gut nachvollziehbar, also gerade hat sie gesagt, fliegt nur mit Co-Pilot, klar haben die eine Begleitung dabei, also entweder Pflegepersonal oder Eltern, aber das sind ja meistens auch Menschen, die vom Fliegen in Kleinflugzeugen keine Ahnung haben. Ne? Und auch die muss ich, um die muss ich mich am Ende auch kümmern. Ne? So für, und irgendeiner muss das Flugzeug fliegen. Ne? Und von daher, also finde ich super und auch die begleitenden Angebote, die Sie angesprochen haben, dass Sie versuchen, da zu sensibilisieren, ist natürlich sehr professionell, muss man ganz klar sagen.
Ja gut, das ist nichts anderes als eine Konsequenz daraus, dass ich auch Mediziner bin, abgesehen vom Fliegen. Früher gab es das nicht und natürlich, man muss auch fairerweise sagen, Flying Hope ist ja zunächst mal das Netzwerk oder der Verein, der die Flüge organisiert bzw. verteilt. Wir haben ja in Anführungsstrichen mit der eigentlichen Ausführung des Fluges hat Flying Hope nichts zu tun, wir sind keine Fluggesellschaft. Aber um natürlich diese Diskrepanz deswegen nicht irgendwie entarten zu lassen, deswegen sind solche Sachen einfach nötig. Wir müssen uns auch um die Anforderungen unserer Piloten kümmern, ist ja ganz klar.
Ja, am Ende steht der Name ja auch darüber, ne? Irgendwo, das ist ja...
Genau, ne? Richtig, ja.
Gibt es eigentlich auch Geschichten, schöne Geschichten, dass Kinder vielleicht mal diesen Wettlauf gewinnen und dann mit ihnen oder dem Piloten auch weiterhin darüber in Kontakt bleiben?
Ja, das gibt's. Stellen Sie sich vor, ein Kind hat eine besondere Krankheit und lebt, nehmen wir mal ein Beispiel, im Süden von Deutschland. Oder jetzt im April fliege ich ausnahmsweise mal, da haben wir jetzt letztens drüber gesprochen, normalerweise fliegen wir nur innerhalb von Deutschland. Jetzt im April fliege ich ausnahmsweise ein Kind aus Klagenfurt nach Rostock. Dieses Kind hat die gleiche genetische Erkrankung des Dickdarms wie der kleine Junge, den ich letzte Woche Samstag geflogen habe. Und das liegt daran, dass eben eine der besten Versorgungen für diese Krankheit in Rostock stattfindet. Mit anderen Worten, wenn es zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gelingt, ein Kind mit einer extrem seltenen Erkrankung irgendwo in Deutschland unterzubringen, wo die bestmögliche Versorgung für dieses Krankheitsbild besteht, dann besteht auch die Möglichkeit, dass das Kind entweder länger lebt oder sogar gesund wird. Nur wenn die Familie nicht die Möglichkeit hat, mal eben 1500 Kilometer schnell irgendwo hinzufahren, weil das mit dem Auto nicht geht und weil das mit dem Zug nicht geht und mit dem normalen Flieger sowieso gar nicht, dann hat das Kind schlechte Karten. Und da gibt es tatsächlich ein paar wenige, aber es gibt ein paar Beispiele, wo die Kinder durch die optimale Versorgung gesund geworden sind, einerseits, und wo die Kinder durch die entsprechende Versorgung deutlich länger gelebt haben, als es sonst der Fall gewesen wäre, ja.
Also es gibt durchaus Happy Ends bei Ihnen.
Es gibt Happy Ends. Und es gibt natürlich chronisch kranke Kinder, wo nicht jetzt, sagen wir mal, primär die Gefahr besteht, dass sie eventuell sterben, aber wo die chronische Erkrankung natürlich zu einer Belastung der Familie führt, die kleiner wird, wenn die Behandlung optimiert wird, auch aus diesem Grunde. Denn ich meine, man kann sich nicht vorstellen, wie groß die Belastung einer Familie ist, die ein Kind im schlimmsten Falle sogar von zweien oder von dreien hat, was 24 Stunden rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr Zuwendung braucht. Das Schlimmste dabei ist, dass die anderen Kinder und alle anderen darunter so leiden, weil ist doch klar, dass das Spektrum dieses kranken Kindes ist dasjenige, was zählt und die anderen kommen leider an zweiter Stelle. Das lässt sich gar nicht anders machen.
Unterordnen.
Und solchen Familien, ja natürlich, und solchen Familien zu helfen, ja, ich meine, besser geht's nicht.
Sie hatten es zu Anfangs angesprochen, man kann sie mit Spenden natürlich unterstützen, Geld, klar, das ist immer wichtig bei solchen Sachen. Gibt es aber denn noch andere Möglichkeiten, Sie zu unterstützen? Brauchen Sie noch irgendwie helfende Hände, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich habe jetzt kein IFA, also als Pilot komme ich jetzt nicht in Frage, aber wie kann man Ihnen noch unter die Arme greifen, wenn Sie noch helfende Hände bräuchten?
Also in jeder Beziehung, zum Beispiel Microsoft unterstützt uns nur auf eine Anfrage. Ich habe Microsoft angeschrieben, wir bräuchten eine Cloud, um die ganzen Daten in die Cloud zu packen. Prompt unterstützt uns Microsoft. Zoom, da wollten wir diese Seminare buchen, hat sofort gesagt, ein Jahr lang kostenlos für praktisch beliebig viele Personen, ich glaube 200 oder so, Seminare, egal wie lange sie dauern. RBP, Jeppesen, alle möglichen unterstützen uns und auch zum Beispiel die Bordkarte und Visitenkarten, die jetzt genauso erstellt worden sind oder auch dieses Roll-up, hat die Werbeagentur für uns kostenlos gemacht. Also es gibt jede Möglichkeit dann, wenn Flying Hope irgendwas braucht, uns diesbezüglich zu unterstützen. Was ich, seitdem ich jetzt da sozusagen Vorsitzender bin, versuche zu vermeiden, ist, dass Firmen, die für Flying Hope arbeiten, dass die Rechnungen schreiben und in Anführungsstrichen, das ist nicht negativ gemeint, aber in Anführungsstrichen von Flying Hope profitieren. Das darf nicht sein. Ich finde auch, dass Maschinen geschartert werden und die Vercharterer uns Rechnungen schreiben, die zwangsläufig irgendeine Art von Profit beinhalten, das soll und darf in Zukunft eigentlich auch nicht mehr sein. Wenn der Vercharterer uns genauso wie wir die Maschine zur Verfügung stellt, entweder gegen den Sprit oder gegen eine Bescheinigung vom gemeinnützigen Verein über die Kosten, die er gehabt hat, dann kann er die am Ende des Jahres absetzen, perfekt, sofort. Aber Rechnungen, das ist irgendwie so eine Gefühlssache von mir, Rechnungen an einen gemeinnützigen Verein zu stellen, finde ich schwierig.
Okay, also dann in dem Fall auch das Beispiel, was Sie gerade sagten, Sachspende gerne gegen entsprechenden Beleg, das ja gerne, aber genau, keine Rechnung mehr. Ja, klar, so nachvollziehbar.
Herr Dr. Offermann, wir dürfen uns bei Ihnen recht herzlich bedanken für den Einblick, den Sie uns zu Flying Hope gegeben haben. Ich hoffe, wir können die Reichweite für Sie jetzt noch mehr erweitern, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ich habe IFA, ich habe vielleicht sogar eine passende Maschine. Ja. Ich würde mich bei Ihnen gerne bewerben, also jetzt nicht ich, aber dann die interessierten Piloten mit der zusätzlichen gerne. Lizenz. Wir dürfen uns für die Zeit bedanken, die Sie sich für uns genommen haben. Wir wünschen Ihnen für den Verein alles, alles Gute. Mit Ihrer freundlichen Genehmigung werden wir natürlich das alles auch in unseren Shownotes unten verlinken, damit man zu Ihnen findet.
Sehr gerne.
Damit Sie weiterhin eine schöne, große Auslastung erfahren und vielen kleinen Menschen da draußen, die so tapfer kämpfen, weiterhelfen können.
Danke Ihnen sehr. Lassen Sie uns mal in einem Jahr dieses kleine oder dieses kurze Interview wiederholen und dann schauen wir mal, in welchem Maße Sie dazu beitragen.
Sehr gerne.
Können wir sehr gerne machen. Ich möchte mich natürlich auch ganz recht herzlich bedanken. War eine sehr kurzweilige Sache und auch vor allen Dingen sehr interessant, auch da mal hinter die Kulissen zu schauen und wie man sowas organisieren kann und was Sie da auch alles noch vorhaben. Ich würde auch gerne mitmachen, aber ich habe auch noch keine IFA. Aber das schreibe ich mir dann auch mal einfach auf die Liste, wenn es soweit ist, glaube ich, wäre das auf jeden Fall eine Sache, an der ich mich auch sehr gerne beteiligen würde.
Und dann melden Sie sich einfach mal und fliegen mal als Co-Pilot mit.
Ja, okay, oder so. Das ist auch ein Zusammenhang. Okay, auch nochmal ein guter Hinweis an der Stelle, ja. Dass wenn das natürlich auch noch eine Option ist, weil das, glaube ich, nochmal den Kreis nochmal deutlich erweitern kann, natürlich auch von Interessierten. Ja, und wer weiß, wenn die dann irgendwann auch mal upgraden, dann sitzen sie halt links. Dann ist auch gut.
Selbstverständlich, klar. Ja,
ganz genau. Ja, wir packen natürlich auch diese ganzen Infos, auch den Link nochmal zur Flying Hope Webseite in die Shownotes. Und wie immer würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr sagt, Mensch, das, was die Jungs da immer machen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann freuen wir uns über eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify. Das erweitert unsere Reichweite ein bisschen. Und auch Feedback, also wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann wir lesen uns das auch immer sehr gern durch und wir kriegen inzwischen auch einiges auch über E-Mail an unsere feedback@privatpilotenlaunch.fm und da kommen auch jetzt inzwischen mal so Themenvorschläge rein, was wir ganz toll finden und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn das schön so weitergeht. Wir können uns auch unterstützen, ebenfalls.
Also ich sag mal so, als Dankeschön für dieses Interview hätte ich kein Problem, in irgendeinem Seminar zum Beispiel auch mal den Vortrag vorzuführen hier, wie gehe ich mit nicht systemimmanenten Stress im Cockpit um?
Ja, also
halbe Stunde Vortrag für alle Piloten, egal welcher Couleur, sicherlich sehr, sehr interessant. Aber auch für Motorradfahrer zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das lässt sich auf diverse Lebensbereiche anwenden dann am Ende. Aber kommen wir gerne mal drauf zurück. Also
das lässt sich sogar im OP anwenden.
Ja, definitiv.
Wenn ich mit zu viel nicht-systemimmanenten Stress in den OP gehe, soll ich besser nicht operieren.
Das glaube ich allerdings auch. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. In diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Fritz, hast du noch was zu sagen?
Nein, eigentlich nur der Verweis auf unsere Hörerreise vom 26. bis 29. Mai diesen Jahres. Ich rühre weiterhin die Werbetrommel. Wer sich noch anmelden möchte, gerne an die feedback@privatpilotenlounge.fm. Einfach mit dem Hinweis, ich bin einverstanden, dass wir euch in den Mailverteiler mit aufnehmen dürfen. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns auch etwas größerer Beliebtheit dann erfreuen dürfen und noch mehr Reichweite bekommen, dass noch mehr Maschinen dazukommen. Ansonsten, ja, meine Bitte an euch, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
Von mir auch, der Christian. Dankeschön.
Schönen Abend.
Schönen Abend. Tschüss.